Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Seminar. Wir wollen unsere Liebsten gehen lassen. Das ist so unser Thema, mit dem wir reingehen. Wir erwarten hier Eltern und Gemeindevertreter, weil die junge Missionare ziehen lassen und auch unterstützen. Und von daher freue ich mich, dass Sie alle gekommen sind. Und wir wollen als Missionswerke ganz verschiedener Art unsere Erfahrungen und Eindrücke dazu weitergeben. Also es geht um das Thema Loslassen, Unterstützen, Fördern, Begleiten, Umgang mit Sorgen und Fragen beantworten. Und das ist ein ganz neues Seminar, was wir hier machen, wo wir auch so diesen Fragen nachgehen und sind von daher auch gespannt, wie es Ihnen und euch damit geht. Und von daher sage ich es jetzt schon mal, bevor ich es am Ende vergesse, wir freuen uns über eine Rückmeldung. An den Enden habe ich ein paar Zettel auslegen lassen, wo man dann eintragen kann, jawohl, war gut oder weniger gut, hat mir gefehlt und so weiter. Und es wäre schön, wenn man das, bevor man rausgeht und weiter in der Jumiko sich aufhält, uns zurücklässt. Neben den Leuten von Missionswerken sind wir auch dankbar, dass wir auch Eltern dabei haben und Gemeindevertreter, die uns unterstützen, die ihre eigenen Erfahrungen heute weitergeben werden. Und es geht uns ja darum, dass sie einen Eindruck von uns auch kriegen und von dem, was auch andere bewegt. Deswegen bitte ich jetzt mal alle, die heute was sprechen werden, nach vorne zu kommen. Das sind einige. Auf die kann man dann auch am Ende des Seminars nochmal speziell zugehen und darf nochmal gezielte Fragen stellen. Also mein Name ist Klaus Jäckle. Ich bin einerseits der Moderator von diesem Seminar, aber ansonsten betreue ich vor allen Dingen Ehepaare und Familien bei OM, die mit uns sich auf den Einsatz vorbereiten.
So, und dann machen wir doch darüber weiter.
Bitte. Okay. Am Mikrofon am besten, bitte. Okay. Vielleicht das oder das, ist egal welches.
Ja, ich heiße Albert Köbele, ich komme aus Nordrhein-Westfalen. Wir haben 4 Kinder im Missionsdienst gehabt, 2 in Chile, 1 Uganda und auch 1 im Kongo. Deswegen ist es vielleicht ganz interessant, mal zu erzählen, was so war, als sie dann wieder zurückgekommen sind.
Ja, ich bin Monika Mensch, ich arbeite mit der DMG und bin dort für unsere Interessenten und Bewerber zuständig und begleite die Missionare, die dann im Langzeiteinsatz unterwegs sind.
Daniel Graf, ich arbeite ehrenamtlich mit OMF in Bayern. Hauptberuflich bin ich Pfarrer und wollte bei der Gelegenheit mal fragen, sind denn sonst Gemeindeleiter da, gemeindeverantwortliche Pfarrer, Pastoren?
Scheint nicht so.
Doch, so ein bisschen, genau.
Ich heiße Nathanael Müller und werde ein bisschen was erzählen aus der Rolle von einem Kind, was im Ausland groß geworden ist und dann später nach dem Abitur auch selber nochmal Zeit im Ausland verbracht hat. Und ich freue mich drauf.
Mein Name ist Achim Jenny, ich arbeite für die Liebenzeller Mission und bin zuständig für den Jugendbereich, für die Kurzzeiteinsätze, Impact-Einsätze.
Ich bin Esther Raun, ich arbeite für christliche Fachkräfte international und als Projektmanager bin da auch zuständig für die Begleitung der Auslandsmitarbeiter.
Ich heiße Walter Zeiss, bin persönlich Betroffener von vielen Situationen, vom Gemeindeleben her als Pfarrer, jetzt in Freiheit. Und verheiratet, 2 Kinder, 5 Enkel, 3 Enkel leben in Asien.
Ich bin Caroline Rebstock. Ich wohne hier in Stuttgart und bin in der City Chapel, in der Gemeinde, eine freie Gemeinde hier in der Innenstadt. Und ja, ich bin eine Betreuung oder Betreuungsperson für eine Missionarsfamilie, die in Kenia ist und will euch da ein bisschen was drüber erzählen.
Ja, ganz herzlichen Dank schon mal, dass ihr gekommen seid. Wir, mit uns haben sie es zu tun, mit ihm habt ihr es uns zu tun. Jetzt werden wir zunächst mal uns ganz grundsätzlich dem Thema nähern und hören auf eine Einführung von Walter Zeiss, wozu unsere Liebsten denn überhaupt aufbrechen. Wozu ist das?
Ich versuche das relativ persönlich zu machen. Ich hoffe, ihr fühlt euch alle irgendwo angesprochen, deswegen mache ich das auch in der Du-Form, weil mit Jesus gegenüber sind wir auch per Du. Und damit es klar wird, es geht um dich, es geht um mich, es geht um jeden Einzelnen. Ich kann mich nicht in der Gruppe verstecken hier irgendwo, ja? Sondern es geht um dich und mich. Für dieses Seminar liegt ein Bibeltext zugrunde. Ich lese den einfach mal vor. 4 Verse aus der Apostelgeschichte 13. Die Verse 1 bis 4, ich lese es nach der neuen Genfer Übersetzung. In der Gemeinde von Antiochia gab es eine Reihe von Propheten und Lehrern. Barnabas, Simeon genannt der Schwarze, Lucius aus Cyrene, Maen, habe mit dem Wort immer Probleme, wie man das jetzt richtig ausspricht, ja, der zusammen mit dem Fürsten Herodes aufgewachsen war, und Saulus. Eines Tages, während die Gemeinde dem Herrn im Gebet und Fasten diente, sagte der Heilige Geist: Stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Da legte man den beiden nach weiterem Fasten und Beten die Hände auf und ließ sie ziehen. Auf diese Weise vom Heiligen Geist ausgesandt, gingen Barnabas und Saulus nach Seleucia hinunter und nahmen dort ein Schiff, das nach Zypern fuhr. Soweit der Text. Frage: Wer ist eigentlich dein Schiff? Ich meine, ist jetzt dein ganz persönlicher Chef, dein Lebensschiff? Hast du eine Antwort drauf? Wer ist dein Chef? Wer hat in deinem Leben das Sagen? Wer trifft außer dir die Entscheidungen? Also du triffst Entscheidungen, ganz klar. Aber wer trifft sie noch außer dir? Ist es Jesus, der Christus, der lebendige Gott? Ist er meine Autorität? Ist er für mich das Wichtigste? Heute Morgen muss ich hier einem jungen Mann einfach sagen: Mach jetzt endlich Nägel mit Köpf. Geistlich ausgebildet, Bibelschule und alles Mögliche, im vollzeitlichen Dienst als Prediger. Mach doch endlich Nägel mit Köpf. Ich musste ihm die drei wichtigsten Entscheidungen des Lebens sagen. Ihr wisst dann gleich, welche Nägel das gemeint sind. Jesusbeziehung, Ehebeziehung, Berufsentscheidung. Was ist für dich das Wichtigste? Wer ist dein Chef? In der Gemeinde zu Antiochia gab es eine Reihe von Propheten und Lehrern. Wohl dem, der eine Gemeinde hat, in dem das Evangelium werbend gepredigt und gelehrt wird. Für mich ist einer der wichtigsten Bibelsätze 1. Timotheus. 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 4. Kann man gut sich merken, ja? 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 4. Da steht: Gott will, nicht ich will, nicht irgendjemand will. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und die Wahrheit erkennen. Das will Gott. Und der Platz, wo dies gesagt wird, ist die Gemeinde. In die Gemeinde lerne ich, höre ich, werde ich gelehrt, werde ich gesandt, zu gehen als einer, der das Evangelium von Jesus, dem Christus, weitersagt. Gemeinde ist der Platz der Lehre. Gemeinde, mit EH geschrieben, Lehre, ja? Gemeinde ist der Platz der Unterweisung. Und Gemeinde ist beauftragt zum Senden. Ich gehe nicht in meinem Namen. Ich gehe im Namen der Gemeinde. Gott will retten. Alle. Ich habe die letzten 10 Jahre jede Woche so 600 bis 800 vorwiegend Muslime, junge Menschen zu betreuen gehabt, zu Dompteuren gehabt, zu lehren gehabt in der Berufsschule. Alle Menschen sind gerufen, das Evangelium zu hören. Die Wahrheit zu erkennen, sagt dieser Text vom Timotheus her. Die Wahrheit zu erkennen. Und was sind die drei Wahrheitspunkte? Schuld braucht Vergebung und ich bin Schuldiger. Die Wahrheit erkennen, dass ich geliebt bin von Jesus, von Gott, dem Lebendigen, und dass ich erlöst bin von ihm. Und es bedarf meiner Genehmigung, meinem Zulassen, dass das für mich Gültigkeit hat. Das ist meine Entscheidung. Deswegen habe ich das vorher gefragt, wer ist der Chef? Wer trifft die Entscheidung? Das ist meine Entscheidung, ob ich das zulasse, dass das für mich Gültigkeit hat. Und jetzt waren da 5 Leute in der Gemeinde, die ganz toll namentlich genannt sind. Und wir dürfen ja in die Bibel nach Möglichkeit nicht hineinlesen, was nicht da steht, aber das, was da steht, genauer anschauen, in welchem Kontext, Umgebung steht es. Barnabas, nichts weiteres erwähnt. Simeon, genannt der Schwarze. Politische Korrektnis. Ich weiß nicht, wie man das heute sagen darf. Farbiger, muss man sagen, Migrationshintergrund, irgend so wie, aber in der Bibel steht, der Dunkelhäutige, der Schwarze, der hat eine andere Hautfarbe, der kam von einer anderen Kultur, hey, von einer anderen Kultur und mit dieser christlichen Kultur gesandt, klasse. Lucius aus Cyrene liegt im heutigen Libyen, der kommt auch von woanders her. Mein, der zusammen mit dem Herodes aufgewachsen ist, das heißt letztlich Elite-Universität besucht hat, höchster damaliger Bildungsstand, der möglich war, und Saulus. Und jetzt bin ich auch da. Jetzt komme ich noch dazu. Ich und meine Familie, wir sind ja hier mit hineingenommen. Von Gott gesandt, von Gott beauftragt, das Wort zu sagen, von Gott beauftragt, den Kindern das Evangelium zu sagen und vorzuleben. Es ist der Sohn mit Ehefrau und mit 3 Enkeln in Asien. Offensichtlich war die Gemeinde in der Lehre so gut und das Vorbild der Eltern so gut, dass er auch gegangen ist, dass er seine eigenen Fußstapfen jetzt macht. Das motiviert. Es motiviert immer wieder auch in die Gemeinde, fordert er auch besonders heraus. Und jetzt geht unser Text weiter im 2. Vers. Eines Tages, irgendwann, ohne dass ich vorher den Zeitpunkt irgendwie planen kann, irgendwann, wie ein Blitz aus heiterem Himmel, redet Gott ganz persönlich. Und wenn ich Gott reden lasse, wenn ich mich ihm aussetze, wenn ich ihm zuhöre, dann ist es unausweichlich, dass ich es höre. Im Gehorsam auf ihn. Und während die Gemeinde dem Herrn diente, mit Gebet und Fasten ist hier genannt, im kollektiven Reden zu Gott, im kollektiven Reden und Hören auf ihn, haben ganz offensichtlich ganz viele in die Gemeinde gleichzeitig erkannt, hier werden Leute aus der Gemeinde rausgezogen und ausgesandt. Und wir als Gemeinde sind die Sendenden. Und Gott sagt hier ganz klar durch den Heiligen Geist zu dem, was ich sie berufen habe. Ich suche mir den Platz nicht raus, sondern zu dem, was ich sie berufen habe, sagt der Heilige Geist, der Redner, die Autorität, der derzeit lebendige Gott unter uns, so wie wir ganz offensichtlich mit ihm Erfahrungen machen können. Und dann sagt er, stellt mir Barabbas und Saulus für die Aufgabe frei. Nur die 2 von den 5 genannten. Stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Aufforderung, stellt frei, nichts Näheres benannt. Stellt frei, gebt sie frei, lasst sie los. Als Eltern, als Großeltern, als Gemeinde. Wie heißt man jetzt mal, die Beste gehen immer wieder aus der Gemeinde. Gell? Ja, das ist doch so ein landläufiger Spruch. Nur was der zurücklässt bei denen, die bleiben, ist wieder was anderes. Ja? Also, und im Namen, er nennt sie mit Namen, er ruft ganz persönlich, er spricht ganz persönlich an und er beruft sie in eine Aufgabe, die hier jetzt noch nicht näher benannt wird. Aber durch den Heiligen Geist bevollmächtigt sie auch. Und dann kommt eine kleine Pause im Text, indem die Gemeinde weiter betet und weiter fastet. Merkt ihr das? Die beten und fasten weiter. Paulus sagt mal, höret und prüfet alles. Die Aufforderung, die hier durch den Heiligen Geist kommt, wird geprüft, dann wird entschieden und dann wird gehandelt. Kurz, knackig, sage ich, 1, 2, 3, geprüft, entschieden, gehandelt. Die bekommen die Hände aufgelegt und die werden gesandt. Im Alten Testament war das noch mit Salbung und so weiter möglich. Und auf diese Weise vom Heiligen Geist gesandt, mit den menschlichen Zeichen, hey, ihr seid als sendende Gemeinde, wir sind Gemeinde, die hinter euch stehen. Wir senden euch, wir beten für euch, wir stehen für euch ein. Ja? Ihr seid unsere Gemeindebevollmächtigten irgendwo draußen in der Welt. Im Einklang mit dem Heiligen Geist. herzlichen Glückwunsch jeder Gemeinde, die so handelt. Und sie gingen Barnabas und Saulus, erste Ortsangabe, vom Gebirge, heutige Südtürkei, Nordlibanon, Antiochien, hinunter an die Mittelmeerküste, nach Seleucia, ans Mittelmeer in die Hafenstadt. Dort nehmen sie ein Schiff und fahren hinüber übers Meer Richtung Sonnenuntergang in den Westen nach Zypern. Nächste Ortsangabe. Gesandt in die Hafenstadt auf die Insel. Immer nur in kleinen, überschaubaren Schritten. Immer nur die nächste Ortsangabe. Ist damals so, ist heute noch so. Aber gesandt, unterwegs, dem Ziel entgegen. Wenn ich zu schnell geschwätzt habe, ich habe halt das alles in die 10 Minuten einpacken müssen. Dann fragt mich nachher.
Ich danke dir, Walter. Super. Ja, wer hat so eine Gemeinde, die so auch drum betet und nach vorne guckt, ja, wen senden wir? Wo können wir beten? Wie können wir jemanden rausschicken? Und manchmal ist in der Gemeinde so, dass man sagt, hoppla, da will ja einer gehen, was machen wir denn jetzt? Und wir haben plötzlich das Gefühl, das überwältigt mich. Und vielleicht sind sie auch deswegen heute hierher gekommen. Und die Frage, wie kann man denn überhaupt dem begegnen, dem wollen wir auch ein bisschen nachgehen. Wie gehen wir mit dem um, dass jetzt jemand aufbricht? Und das ist was Schönes, was du uns gezeichnet hast. Und ich wünsche mir, dass das in viele Gemeinden weiter auch kommt, dass Leute drum bitten und Leute ziehen lassen und schicken. Wenn wir gucken, wie kann man an so eine Sendung herantreten, wie es jetzt auch hier war, und wir uns vorstellen dürfen, ja, wie sieht es heute für uns aus, dann dürfen wir uns daran erinnern, wir sind da nicht unbedingt alleine. Wir haben im Moment Leute in unserem Umfeld, da ist eine Gemeinde, da sind Eltern, da ist eine weitere Familie da, da gibt es auch ganz ja, weitere Freunde und ein Missionswerk, das damit unterstützen kann. Warum sollte mir das Thema nicht gemeinsam angehen? Und wie sowas aussehen kann, das gemeinsam anzugehen, das wollen wir uns jetzt gleich mal anschauen mit der Caroline Rebstock. Das wollen wir drauf gucken. Ja, eine Gemeinde beauftragt jemand, aber kann auch Rückfrage stellen. Das ist ein Aspekt, der auch bei einer Sendung mit reingehört. Und wie jetzt eben das aussieht, wie das eine Gemeinde, die City Chapel macht, das zeigt uns jetzt die Caroline mal auf.
Ja, ich möchte euch einfach ein bisschen erzählen, wie wir das machen als City Chapel. Wie senden wir? Was machen wir mit den Missionaren, die gehen wollen? Aktuell sind in der Chapel 13 Missionare, Missionarsfamilien oder Ehepaare im Einsatz in den verschiedensten Ländern mit den unterschiedlichsten Organisationen. Und die Chapel legt einen großen Wert darauf, dass die Leute, die Missionare, wirklich begleitet werden und unterstützt werden, so gut wie es irgendwie geht. Dafür gibt es einen extra Bereich, den Bereich Mission, und ein Ältester ist für diesen Bereich zuständig. 15% des Gesamtbudgets von der Gemeinde fließen in den Bereich Mission, und davon werden dann auch monatliche Spenden an die einzelnen Missionare in festen Betrag bezahlt, sodass da schon mal ein Grundstock da ist, was die finanzielle Unterstützung angeht. Und zusätzlich bekommt jeder Missionar, der von der Chapel ausgesendet wird, auch noch ein sogenanntes Basisteam an die Seite gestellt. Oft ist es ein Hauskreis, einfach ein Team, das sich regelmäßig trifft. Und zu diesem Basisteam gehört auch eine Ankerperson. Das ist sozusagen die Leitung von dem Team, die Hauptverantwortliche und auch die engste Kontaktperson zum Missionar. Ich persönlich bin seit etwas über einem Jahr so eine Ankerperson, und zwar für die Missionarsfamilie Low and Rogers, die in Kenia mit MAF unterwegs sind. Und ja, mein Hauskreis ist sozusagen das Basisteam für die Familie. Normalerweise ist es so in der Chapel, wenn ein Missionar rausgeht, dann sucht er sich eben ein Basisteam, und meistens ist es dann auch der eigene Hauskreis von diesem Missionar. Die kennen sich schon und die begleiten dann auch den Missionar, wenn er weg ist. In unserem Fall war das ein bisschen anders. Wir haben als Hauskreis irgendwann entschieden, wir wollen gern was für die Mission machen. Und dann haben wir uns gemeldet bei dem zuständigen im Missionsteam, und der hat gesagt, hey, es gibt da eine Familie, die sind schon seit vielen Jahren draußen, und das Basisteam von denen hat sich aufgelöst durch Umzüge. die brauchen ein Neues, wünschen sich ein Neues. Und so sind wir dann in Kontakt gekommen mit Low & Rogers. Und obwohl wir die nicht kannten persönlich, haben wir eben diese Aufgabe angenommen, ihr Basisteam zu sein, und haben sie jetzt auch im Herbst dann persönlich kennengelernt. Ich als Ankerperson bin dafür zuständig, dass das Basisteam die Aufgabe erfüllt, die sie haben. Und zwar nicht nur ich alleine, sondern dass ich eben das, was ich nicht machen kann, delegiere an die anderen im Basisteam. Ja, was sind unsere Aufgaben? Zum einen ist es, den Kontakt zur Missionarsfamilie, zum Missionar zu halten. Ich schreibe regelmäßig mit ihnen, ich frage, wie es ihnen geht, aber nicht nur in eine Richtung, sondern auch sage, wie es in der Gemeinde gerade geht, was gerade läuft, was ansteht. Einfach so ein Bindeglied zwischen der Missionarsfamilie und der Gemeinde zu sein. Zum anderen informiere ich die Gemeinde über den Missionar, was gerade für Anliegen gibt es Probleme, gibt es Entscheidungen, die anstehen. Einfach, dass die Gemeinde auch weiß, wie geht es dem Missionar. Und wir als Basisteam sind das Gebetsteam für die Missionare. Wir treffen uns ja immer im Hauskreis und beten dann regelmäßig für die Missionare. Ich bringe immer die aktuellen Anliegen, sodass wir ja wirklich da Gebetsunterstützung auch liefern können. Und ein letzter Punkt ist die ganz praktische Unterstützung. Sei es jetzt, dass Sie irgendwas aus Deutschland brauchen und wir schicken das nach Kenia, oder wenn Sie hier im Heimataufenthalt sind, dass wir da versuchen, Sie so gut wie möglich zu unterstützen. Sie waren jetzt 6 Wochen in Deutschland im Herbst, 3 kleine Kinder, das ist einfach ein immenser Stress für Sie, diese große Reise zu machen. Und deswegen haben wir versucht, Ihnen so viel wie möglich, sowohl im Vorfeld auch als wo Sie da waren, an organisatorischen Dingen abzunehmen. Ob das jetzt Auto organisieren, Wohnung organisieren, Kindersitze, Kinderbetten. Wir haben im Vorfeld Essen eingekauft, Windeln. Dass einfach, wenn Sie da sind, Sie diese Zeit genießen können und nicht noch sich um alles mögliche Organisatorische kümmern müssen. Wir haben sie vom Flughafen abgeholt und wieder hingebracht. Wir haben auf die Kinder aufgepasst, wenn sie irgendwelche Termine hatten. Einfach ganz viele so kleine Sachen, die ihnen aber das Leben einfacher machen. Ja, warum machen wir sowas? Warum mache ich das? Einfach, weil ich möchte, dass sie sich hier wohlfühlen, wenn sie nach Deutschland kommen, dass sie gerne zurückkommen und dass es nicht so ein, oh, ich muss jetzt wieder nach Deutschland, das ist so ein Stress, sondern dass sie sich einfach, ja, dass es eine Zeit der Bereicherung auch sein kann für sie und dass sie ihre Aufgaben hier in Deutschland auch, dass sie sich darauf konzentrieren können. Und ja, ein Basisteam zu sein und Missionar so zu unterstützen, ist einfach eine große Chance, hier in Deutschland trotzdem ja, teilzuhaben am Bau vom Reich Gottes. Und für mich persönlich ist es eine Riesenbereicherung, diese Missionarsfamilie begleiten zu dürfen. Ich kriege da so viel auch zurück an Dankbarkeit, an ja, einfach Freude darüber, dass es diese Verbindung gibt. Und ich denke, das wird jedem von euch sicher auch so gehen, wenn ihr euch dafür entscheidet, so eine Missionarsfamilie oder einen Missionar zu begleiten.
Ja, vielen Dank, Caroline. Ich finde es beeindruckend, wenn eine Gemeinde das so praktiziert, so umsetzt. Und ich glaube, das macht einen echten Unterschied für die Leute im Ausland. Und das ist ja echt eine Ermutigung, vielleicht auch für andere Gemeinden, das weiter umzusetzen. Und ja, was bei dir auch so ein bisschen angeklungen ist, ist schon, dass es nicht nur Opfer ist, nicht nur Arbeit ist, sondern dass auch die Gemeinde einen Gewinn davon hat oder auch persönlich die Leute hier in Deutschland einen Gewinn davon haben. Und ja, darum soll es jetzt auch in dem nächsten Beitrag ein bisschen gehen, um den Gewinn, die Chancen auch für die Auslandsmitarbeiter, für die Missionare selbst, das, was sie erleben, wie Gott in ihnen arbeitet, wie sie Gott sie verändert. Und ja, wir haben dazu den Nathanael Müller eingeladen. Er ist in China aufgewachsen als Missionarskind und ist selber später nochmal ein Jahr in Tunesien gewesen mit Coworkers. Und ja, ich möchte ihm einfach so ein paar Fragen stellen als Interview und einfach so ein bisschen erfahren von ihm, wie er das Ganze erlebt hat. Genau, willst du das? Genau, Nathanael, du bist ein sogenanntes TCK, ein Third Culture Kid. Genau. Kannst du uns so in ein paar Worten erklären, was das bedeutet und was das für dich persönlich auch bedeutet?
Ich bin relativ spät mit dem Begriff in Kontakt gekommen. Aber das ist nicht schlimm, das ist die Tatsache, dass ein Kind, was aus Deutschland kommt, zum Beispiel, in einer fremden Kultur groß wird und dann aus diesen zwei Kulturen, der Heimatkultur und der Kultur, wo es die Kindheit verbringt, so eine dritte Kultur macht und dann so ein Mischmasch-Kultur da entsteht, und das ist diese dritte Kultur, die eigentlich alle Kinder mit sich tragen, die im Ausland groß werden. Genau.
Und was ist das für dich persönlich? Wie erlebst du das?
Das ist manchmal, macht es Dinge komplizierter, manchmal ist es auch nicht schlecht. In China zum Beispiel darf man nicht mit offenem Mund laut loslachen, sondern man hält die Hand immer vor dem Mund. Und das habe ich ganz lange noch gemacht, bis meine Freunde mich gefragt haben, warum machst du eigentlich immer die Hand vor dem Mund, wenn du lachst? Das ist doch nicht schlimm, wenn du einfach laut loslachst. So kleine Dinge zum Beispiel. Ja.
Mhm. Wie war das für dich, in China aufzuwachsen? Fernab von Familie, von Großeltern?
Das ist eine gute Frage. Als Kind denkt man da nicht viel drüber nach. Das war völlig normal für mich, mit 4 Jahren nach China ausgezogen zu sein und dann da 10 Jahre zu sein. Im Rückblick bin ich super dankbar dafür. Ich würde meinen Kindern genau die gleiche Kindheit geben wollen. Es war bestimmt in vielen Dingen behüteter, als es hier in Deutschland hätte sein können. Aber es war auch in vielen Dingen herausfordernder für uns als Familie, dass viel Anfechtung auch da war vom Feind, der nicht will, dass Gottes Werk auf der Welt getan wird. Und das haben wir als Familie auch gespürt. Aber das hat uns als Familie auch sehr zusammengeschweißt. Und ich durfte dadurch auch im Elternhaus schon sehr früh den Glauben erleben, Gebetserhörung erleben und sehr echten, sehr authentischen Glauben mitbekommen durch meine Eltern, durch das Leben als Familie.
Und so im Nachhinein, siehst du es eher als Vorteil an oder eher als Nachteil, das im Ausland aufgewachsen zu sein?
100. Also ich bin voll dankbar dafür, dass ich es jetzt im Nachhinein wirklich aus voller Überzeugung zu 100% sagen kann, dass es ein Vorteil war. Natürlich sind kleine Dinge, die dazu beitragen, dass man Auslandserfahrung hat, dass man eine fremde Sprache kann, dass man Freunde hat, die auf der ganzen Welt jetzt verteilt sind mittlerweile. Das ist ein Vorteil, aber auch gerade das, was ich gesagt habe, dass man in der Familie aufwächst, wo der Glauben so ein bisschen gezwungenermaßen im Mittelpunkt steht, wie es vielleicht in Deutschland weniger oder nicht immer der Fall ist. Dafür bin ich super dankbar. Und ich bin auch dankbar, dass trotz der Entfernung ich gute Beziehungen heute noch habe zu Freunden hier in Deutschland, die ich vor den 10 Jahren kennengelernt habe, und auch die Beziehung zu meinen Großeltern trotz den 10 Jahren mit echt viel Abstand bis heute echt eine gute Beziehung ist. Ist auch nicht selbstverständlich.
Schön. Du bist ja dann selber vor 4 Jahren nochmal rausgegangen mit Coworkers nach Tunesien für ein Jahr. Ja. Hat deine Erfahrung von China da mit reingespielt, in der Entscheidung, diesen Einsatz zu machen?
Das war gar nicht so einfach, die Entscheidung, weil als ich mit dem Gedanken gespielt habe und überlegt habe, soll ich nach der Schule ein Jahr ins Ausland gehen, haben viele gesagt, ach Nathanael, du warst doch schon mit deinen Eltern so lange im Ausland, das musst du nicht machen, fang doch gleich mit dem Studium an, mach doch was Neues. Du kennst es doch schon, diese Zeit im Ausland, das ist doch für dich nichts Besonderes. Und das habe ich so angenommen und dachte, das stimmt eigentlich, dann muss ich es ja nicht machen. Und dann haben gerade meine Eltern mich ermutigt, haben gesagt, nein Nathanael, die 10 Jahre warst du im Elternhaus, wir haben für dich gesorgt, wir haben für dich alles gemacht, wie es Eltern halt für Kinder machen. Und es ist jetzt wichtig, dass du deinen eigenen Schritt in die Richtung gehst, wenn es dein Wunsch ist. Lass dich davon nicht abhalten, dass Leute sagen, du hast ja schon Erfahrung gemacht, sondern geh deine eigenen Schritte, werde selbstständig. Und ich hatte dann den Vorteil, dass ich nicht mit einer rosaroten Brille daran gegangen bin und nicht gedacht habe, ich bin jetzt Missionar und darf jetzt predigen, den Wilden im Urwald oder so. Sondern es war sehr nüchtern, ich bin da rangegangen, ich wusste, es wird ein Alltag sein, den ich einfach dort leben werde. Und es war die richtige Entscheidung für mich, nochmal da eigene Schritte zu gehen.
Genau. Gibt es etwas, was du Eltern oder Großeltern mitgeben möchtest? Also Eltern oder Großeltern von Leuten, die gerade dabei sind, sich vorzubereiten oder darüber nachzudenken, ins Ausland zu gehen?
Da gibt es 2 Punkte. Das erste wäre, dass es durchaus gut ist, sich da auf den Prüfstand stellen zu lassen. Meine Mama erzählt immer, dass ihre Schwester, bevor wir als Familie ausgereist sind nach China, hat ihre große Schwester ihren ganz, ganz kritischen Brief geschrieben, hat sie hinterfragt, hat gesagt, das kannst du nicht machen, das ist unverantwortlich, mit Kindern ins Ausland zu gehen. Und der Brief war natürlich ein Schwergewicht und hat sie auch getroffen, aber es hat ihr danach die Bestätigung gegeben, die sie brauchte, weil sie wusste, trotz diesem kritischen Brief, stehe ich immer noch dahinter und weiß, es ist das Richtige. Also das ist das Erste, dass man sich da definitiv auf den Prüfstand stellen darf, dass man sich durchleuchten und durchlöchern lassen darf, einfach damit man die eigene Sicherheit bekommt, dass es richtig ist. Und das Zweite, das wurde uns als Coworkers mitgegeben auf unseren Vorbereitungsseminaren, dass wir Beta sein sollen, weil es ist einfach so, dass Beta robuster in vielem dastehen, voller schöpfen können aus Erlebnissen, aus Schwierigkeiten, aus Herausforderungen, als Leute, die kein Gebetsleben haben. Ich habe das selber gemerkt, das erste halbe Jahr in Tunesien habe ich das Gebet gar nicht so hoch gehalten, wie es hätte sein sollen. Und nach einem halben Jahr gab es ein ziemlich einschneidendes Erlebnis und ab da war das Gebet wirklich ein fester Bestandteil von meinem Tag. Und das hat so viel verändert in mir drin. Die äußeren Umstände sind natürlich nicht sofort besser geworden, aber in mir drin hat das Gebet so viel verändert, dass ich glaube, dass es nur gut zu meistern ist, wenn man wirklich ein Beter ist.
Im und wenn die Eltern und Großeltern auch wirklich mitbeten, mittragen.
Genau, das war dann, das war Teil der Coworkers, das Leitprinzip, dass man sich immer, wie die Calvary Chapel es auch macht, ein Gebetsteam zu Hause schaffen sollte, wo man sicher ist, das sind 5 Leute, die beten jeden Tag für mich. Das haben die Coworkers uns so ans Herz gelegt und das wusste ich auch, dass es zu Hause Leute gibt, die beten
für mich. Ja, schön. Ja, vielen Dank für deine Antworten. Ich glaube, das ist sehr spannend für viele. Wenn da Interesse ist, später kann man auch sicherlich noch auf dich zukommen und noch Fragen stellen. Ja, und ich denke, es gibt uns einfach einen guten Eindruck davon, dass es halt nicht nur Sorgen gibt, nicht nur viele Sachen zu erledigen und vorzubereiten gibt, sondern dass auch einfach viel Positives von so einem Einsatz kommen kann für den Missionar selber oder auch für die Kinder von Missionaren.
Jetzt gucken wir mal noch, wie es dem Großvater geht. Enkelkinder. Was bedeutet es, wenn man auch schon als Eltern etwas älter ist und die eigenen Kinder, habe Kinder und die Kinder, Enkelkinder sind dann auch weit weg. Der Walter ist da ein erfahrener und, glaube ich, auch ein bisschen leidgeprüfter Mann. Wenn du uns ein bisschen dazu erzählst, was dir euch geholfen hat, mit der Situation gut umzugehen oder einfach einen kleinen Weg zu beschreiben, den ihr findet als Großeltern mit euren Enkeln.
Also ganz arg geholfen hat der technische Fortschritt. Unser Sohn ging das erste Mal 96. Das heißt, ich habe 95, 96 E-Mail eingerichtet. Das hat, glaube ich, dort am Ort noch niemand gehabt. Und also Computer sind erst gerade so gekommen. Handy war noch gar nicht in erreichbarer Sichtweite oder sowas. Und heute über Skype und so miteinander verbunden sein, das ist wirklich klasse. Also früher war es Päckle, war es Briefpost und so weiter. Also es ist der technische Teil, wo geholfen hat, ganz, ganz viel. Aber das Herz bleibt jedes Mal auf der Strecke. Also, wenn ihr das ja gerade merkt mit euch, so Mann, Frau, gibt so was ganz anderes, ganz Unterschiedliches nein. Und ich sage das jetzt mal, wie es uns, meiner Frau und mir jetzt gerade im Moment geht. 3 Enkel in Asien, 6, 4, 2. Das heißt, wir haben die Kleinste, haben wir mit 2 Monaten losgelassen und seither kennen wir sie nur von Skype und von Fotos. Also wir wissen nicht, wie die sich groß bewegt, wir wissen nicht, wie die schwätzt, wir wissen nicht, wie die an der Kamera winkt oder wie sie mittanzt und mithopft, wenn die andere so ihre Tänze aufhören. Aber da, das ist das unbekannte Wesen. Und jetzt versuchen wir, die haben ja jedes Jahr Geburtstag, ja? Und Weihnachten und solche Sachen sind ja auch. Und jetzt versuche ich euch mal mit einem derzeitigen Erlebnis, neuester Stand, E-Mail gestern Abend. Nino, unser einziger Enkel, ein Junge, 4 Mädels, hatte im November Geburtstag. Und das Päckle ging natürlich Richtung Asien. Und was war da nicht alles an Liebe, an Herzblut mit hineingepackt? Die entsprechenden CDs, die Spielwarenkalender, die Spielsachenkalender und, ja. Also alles so mit hinein, was wir wissen, was ihm Freude macht. Das Feuerwehrbilderbuch und, ja, so ganz vieles. Alles eingepackt, Fluggewicht ganz leicht, ganz dünnes Papier, alles entsprechend rausgesucht. Ja, also wirklich Herzblut mit hinein. Und wir haben so, dass wenn Päckle losgeht, dass es dann heißt, Päckle für den und jenen ist unterwegs. Und es kommt dann ins Postfach dort und wird dann vom Postfach aus dort von der Firma OMF dann mitverteilt an unsere Leute, die weiters weg sind vom Postfach. Das Päckli ist noch nicht angekommen gewesen zum Geburtstag. Aber über Skype haben wir dann gratuliert und haben gesagt, so wie und was, ja, und dass er es kriegt. Ja, im Papa sei Päckle ist ja auch ein paar Tage später gekommen. Und gestern Abend kam das Päckchen von einer anderen Enkelin an. Es kam von einer anderen Enkelin an, die im Dezember Geburtstag gehabt hat. Und der November Geburtstag war immer noch nicht da. Und es ist inzwischen in der OMF-Firma Postfach bekannt, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt aus Deutschland im November abgesandt keines der Pakete ankam. Merkt ihr was? Herz kommt nicht an. Herzblut kommt nicht an. Und in ein paar Stunden, Dienstag Vormittag, 7.55 Uhr ist dort drüben Landung von allen fünf für den Heimaturlaub. Und das Päckli zum Geburtstag vom November ist auch noch nicht angekommen, aber das Kind kommt dann hoffentlich gesund an. Ja, da bleibt Herzblut auf der Strecke. Und das kann so der Alltag sein, von dem, was da so einfach mitschwingt. Mit dem Päckle schicken, mit dem Wissen, jetzt ist angekommen. Das Weihnachtspäckle ist angekommen. Das Fotoalbum ist drin. Die wissen, was wir das ganze Jahr über, so Fotobuch, ja, da so, was wir erlebt haben, was da war und haben unsere Highlights und Freuden und so weiter mitgekriegt. Und wir wissen von denen, dass das über die ganze Weihnachtstage das liebste Spielzeug, das liebste Beschäftigung war, sich mit den Großeltern und so mit der Großfamilie, also Tochter und zwei Enkel noch, und Familie, was wir so gemacht haben im Garten und Ausflüge und sonstiges, was wir gemacht haben, da haben wir gemerkt, das ist angekommen. Aber das andere noch nicht. Also Herzblut bleibt auf der Strecke, aber jetzt kommen sie am Dienstagmorgen.
Genau, Monika.
Ja, vielen Dank, Walter. Ich finde es ganz klasse, dass du das einfach auch nochmal so von deinem Herzen erzählst. Man könnte ja denken, da ist ein Pfarrer, der macht es von Berufswegen, ja, der sendet Leute aus. Aber es ist nochmal was ganz anderes, wenn man plötzlich seine eigenen Kinder ziehen lässt. Und ja, das tut manchmal weh. Und dessen sind wir uns sehr, sehr wohl bewusst. Es ist schmerzhaft, Kinder losziehen zu lassen. Und da kommen auch manche Unsicherheit mit rein. Ich möchte jetzt mal eine Frage in den Raum stellen. Sitzt hier irgendjemand, der in diesem kommenden Jahr zum ersten Mal eins seiner Kinder ziehen lässt? Jawohl, sind ein paar Einzelne dabei. Das andere sind alles erfahrene Leute, die schon länger ihre Kinder im Missionseinsatz haben? Ja, ein paar. Sehr gut. Wir wissen, was für eine Unsicherheit es mit sich bringt, Kinder in ein Umfeld zu entlassen, wo man keinen direkten Zugriff hat. Man kann nicht mal schnell hinfahren, ja? Da skypt das Kind und sagt, oh, mir geht's gar nicht gut, ich bin so krank, und das Herz der Mutter schlägt und sie weiß, oh, jetzt müsste ich am Bett meines Kindes sein. Ich bin einfach nicht da. Ich kann auch mal nicht schnell hinfahren. Das fällt unheimlich schwer. Und auch der Missionsbetreuer, also von der Organisation, der kann nicht mal schnell hinfahren und den Live-Bericht schalten, sondern wir sind einfach so weit weg. Und das verunsichert. Und das dürfen wir uns auch zugestehen. Da muss man nicht irgendwie den großen Heiligen oder einen Superhelden spielen, sondern ja, das ist einfach so, das gehört mit dazu. Missionsgesellschaften sind sich häufig der Risiken bewusst, in die wir auch Kinder oder Mitarbeiter schicken. Wir wollen keine unkalkulierbaren Risiken eingehen, und trotzdem, ja, Missionseinsätze sind mit Risiken verbunden. Auch wenn ich auf den Weihnachtsmarkt in Berlin gehe, sind gewisse Risiken da. Wir können uns nicht schützen, wir können uns nicht irgendwie in Watte packen. Und Missionare im Ausland sind nochmal ganz besonderen Risiken oder auch Krisen ausgesetzt. Wenn ich in so ein ganz fremdes Umfeld komme, in ein Land, wo ich die Sprache nicht kenne, wo ich die Gewohnheiten nicht kenne, wo ich die Menschen nicht kenne, da werde ich herausgefordert und da komme ich auch in bestimmte Krisen. Klar, auch die Gesundheit. Vielleicht ist die Vorsorge nicht so gut, was dort geleistet werden kann. Und trotzdem möchte man jetzt einfach sagen, Missionsorganisationen, wir haben auch präventive Maßnahmen, die wir da ergreifen. In der Regel nehmen die Kinder an einem Vorbereitungskurs teil, der von ein paar Tagen bis zu ein paar Wochen gehen kann, wo wir auch ganz bestimmte Themen mit ihnen durchsprechen. Wie verhalte ich mich? Was sollte ich gefälligst tun und was sollte ich auf jeden Fall lassen? Wann zeige ich mich auf der Straße und wann nicht? Jugendlichen werden immer wieder ermutigt, auch eben immer im Team irgendwie zu gehen. Es sind vor Ort Betreuer da, die sich um die Kinder kümmern. Also das ist alles irgendwie gewährleistet. Es gibt heute auch ganz viele Informationen, die Sie entweder von der Missionsorganisation bekommen oder auch auf der Internetseite vom Auswärtigen Amt. Dort gibt's Länderinformationen und da sind immer die aktuellsten Entwicklungen drauf. Also schauen Sie da einfach nochmal ganz konkret hin. Sie werden auch immer Kontaktdaten von Ansprechpartnern vor Ort bekommen, über die Sie dann Ihre Kinder auf jeden Fall erreichen können. Wir haben es gerade eben auch schon gehört, über Skype, WhatsApp ist es heute in der Regel immer möglich, die Kinder also immer wieder zu erreichen, wenn nicht gerade mal Stromausfall oder sonst was ist. Wir ermutigen auch immer, und ich denke, die Missionsgesellschaften sagen das auch, es gibt eine Liste, auch vom Auswärtigen Amt, die heißt Elefant. Also nicht Elefant mit T, sondern Elefant. Die heißt elektronische Erfassung Auslandsdeutscher. Und da möchten wir doch wirklich alle ermutigen, sich dort einzutragen. Damit ist dann ganz klar, die Person als Deutsche ist im Ausland, ist dort gemeldet und die Botschaft vor Ort hat die Kontaktdaten. Wenn irgendwas passiert oder wenn irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen vorzunehmen sind, wird die Person dann eben auch kontaktiert vom Auswärtigen Amt und die würden sich dann auch auf jeden Fall einsetzen. In der Regel ist es auch geklärt, dass die Kinder Ansprechpartner vor Ort haben, dass sie eine Orientierung haben vor Ort. Wie verhalte ich mich? Was tue ich? Sie werden in der Regel auch am Flughafen abgeholt, haben Kontaktdaten. Da kümmern wir uns auf jeden Fall nochmal drum. Sind in der Regel auch eben integriert in ein Team oder auch haben eine Familie als Ansprechpartner. Wir möchten euch auch ermutigen, wenn es irgendwelche Krisensituationen gibt, wenn ihr irgendwas hört in den Nachrichten, ja, dass in irgendeinem Land was los ist, nehmt sofort Kontakt auf mit der Missionsorganisation hier in Deutschland. Wir haben in der Regel dann sofort auch Kontakt mit dem jeweiligen Einsatzland und haben direkte Informationen, ob der Ort, wo das Kind ist, auch tatsächlich davon betroffen ist. Manchmal hören wir hier in den Nachrichten irgendwas, aber das ist ganz weit weg von der Situation, wo die Kinder sind. Oder es wurden bereits Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, sodass niemand irgendwo in Gefahr ist. Also wir versuchen immer unser Möglichstes zu tun und uns ist eben auch der Kontakt mit euch ganz, ganz wichtig, dass wir da gut handeln. Ich möchte zum Schluss einfach noch mal ein paar Dinge sagen, die mir da auch noch mal ganz wichtig sind. Wie gesagt, Krisen werden auf die Kinder zukommen. Das ist ganz normal. Aber nicht jede Krise ist was ganz Schlimmes. Wir haben es gerade schon von Reinhards gehört, dass der Sohn als gereifter Mann irgendwie zurückkam. Manche Krisen dienen wirklich dazu, dass wir in unserer Persönlichkeit, im geistlichen Leben auch wachsen. Also von daher ist nicht jede Krise schlimm. Und wie gesagt, wenn Sie was hören in den Nachrichten, nicht jede Krise ist für den jeweiligen Ort bestimmt. Und einfach hier nochmal so als Angebot, es gilt für alle Missionsorganisationen. Wir stehen jederzeit, also 24 Stunden am Tag, für Sie als Ansprechpartner bereit. In der Regel gibt es irgendwie ein Krisentelefon oder Sie haben Kontaktdaten zum einzelnen Ansprechpartner und da dürfen Sie wirklich zu jeder Tages- und Nachtzeit anrufen.
Vielen Dank, Monika, für das Erklärende. Und wer möchte das nicht so einfach wissen? Meinem Kind geht's gut. Auch der Rahmen, die Bedingungen, die Sicherheitskonzepte sind auch da und können da auch helfen. Nach der Ausreise, nach dem Loslassen, kommt ja irgendwann auch wieder die Rückkehr. Nach einem Jahr, nach zwei Jahren oder dann auch nach einem Term, der dann drei oder vier Jahre geht. Und dann könnte man ja denken, als Eltern, alles vorbei, alles wird wieder gut, alles wie bisher, wie vorher. Und wir können wieder zurückgehen, übergehen zur Tagesordnung. Dem wird nicht ganz so sein, weil sich doch manches verändert hat. Und bei den letzten Tipps möchten wir etwas Ausschau halten auch. Wie wird es dann sein und was hat sich vielleicht auch verändert? Was sind Herausforderungen und welche Tipps gibt es auch für Eltern, auch für Gemeindeleiter? Wie kann man auch Missionaren, Kurzzeitlern begegnen? Wie kann man ihnen auch helfen, dann wieder in die deutsche Kultur hineinzufinden? Von der Ausreise bis zur Rückkehr hat sich vieles verändert und sind ihre Kinder durch Höhen und Tiefen, wie wir es gerade gehört haben, gegangen. Die haben eine Menge gelernt, eine Menge Einblick und Horizonterweiterung bekommen und haben auch manche Herausforderungen gemeistert. Und mit dieser Veränderung werden die jungen Leute zurückkommen. Vor der Ausreise, wie wir gehört haben, wir haben lang über den Bereich vor der Ausreise gesprochen, haben sich die Missionare und die Kurzzeitler viele, viele Gedanken gemacht über die neue Kultur. Was wird mich erwarten? Auf was muss ich mich einstellen? Welche Sprache werde ich sprechen? Was werde ich arbeiten? Über Tage und Wochen Vorbereitungsseminare und Leute sind eingestellt, sind bereit, in das neue Umfeld hineinzutauchen. Und in aller Regel gelingt es auch sehr, sehr gut mit allen Herausforderungen. Und manchmal vergessen junge Missionare und Kurzzeitler, wenn sie zurückkommen, dass sie genauso diese Anstrengung brauchen, um wieder in die alte Heimat hineinzukommen. Das sind diese Kultursprünge, vielleicht haben Sie davon gehört. Ich habe zwei lebendige Kartenhalter, die eine kurze Skizze mal zeigen. Das ist die sogenannte Kulturkurve. Am Anfang hohe Euphorie, die Leute gehen raus und dann erleben sie Alltag, haben wir auch von ihm gehört, ist manchmal anstrengend, es geht etwas runter, man hat mit der Kultur zu kämpfen, man muss versuchen, die Dinge anzunehmen und irgendwann kommt man auf eine Ebene und sagt, jetzt kann ich hier leben. Das Fremde ist vertraut geworden. Und mit diesem Vertrauten verlassen sie dann das Land und kommen nach Deutschland zurück. Und sehr oft denken sie, jetzt komme ich nach Hause, alle kennen mich, ich kenne die Kultur. Und dann passiert oft, dass sie nochmal richtig absacken, weil nicht die deutsche Kultur sich verändert hat, sondern weil die jungen Leute sich ganz persönlich verändert haben. Die größte Veränderung liegt in ihnen. Und das nehmen Sie selber am wenigsten wahr. Und da möchten wir jetzt noch ein paar Tipps weitergeben, auch natürlich von Betroffenen. Was wird so anders sein und auf was muss man sich einstellen? Vielen Dank fürs Halten. Ich würde dich, Albert, bitten, 4 Kinder habt ihr schon im Dienst gehabt oder habt ihr im Dienst? Was war so die größte Herausforderung und für was hat man vielleicht am meisten Geduld gebraucht, wenn sie dann wieder auf deutschem Boden aufgeschlagen sind?
Ja, also es ist in der Tat so, dass jeder gespannt ist, sowohl die Kinder, wenn sie zurückkommen, als auch die Eltern, wenn sie zurückkommen. Jeder möchte viel erzählen. Während die Kinder im Flugzeug sitzen, haben sie schon ihre Fotos gesortiert in vielen Ordnern mit vielen Projekten. Und wenn jemand eine Reise tut, dann will er auch was erzählen. Es ist eine ganz große Herausforderung, dass wir den Kindern Zeit geben, dass wir offen sind und dass wir nicht mit vielen Problemen sie schon wieder ganz am Anfang konfrontieren. Also Zeit ist eine ganz wichtige Sache, dass wir ihnen Zeit geben zum Ankommen. Aber genauso wichtig ist auch, dass wir Interesse zeigen. Und nicht jeder hat Interesse gezeigt. Manches haben auch die Kinder erlebt, wo sie enttäuschend waren. Bei Freunden oder bei anderen Gemeinden oder bei Hauskreisen. Ihr Herz war voll und sie wollten gerne erzählen, aber das hat die gar nicht so besonders interessiert. Und das ist was ganz, ganz Schlimmes, wenn wir da nicht ein offenes Ohr haben, dass wir sie mit hineinnehmen und dass wir Interesse zeigen. Das ist etwas ganz Wichtiges.
Ja, oft der erste Schock ist oft, wenn Sie in Deutschland am Flughafen ankommen, dann reden schon mal wieder alle Deutsch. Für viele ist das dann schon wieder ungewohnt. Und wie Albert gesagt hat, manchmal ist der größte Schock, wenn Sie nach Hause kommen, die Oma fragt vielleicht, hast du auch gut Essen bekommen, bist gesund geblieben, dann ist das erledigt. Und die Geschwister fragen vielleicht, wie war's? Und dann drehen sie sich rum und sind an der Playstation versunken. Und die Gespräche, wie war's denn, sind schon erledigt. Von daher ist das eine ganz, ganz wertvoller Impuls. Zeit geben und Zeit nehmen und auch immer wieder nachfragen. Und je detaillierter, umso besser auch für die Kurzzeile, für die jungen Missionare, damit sie auch erzählen können. Nicht nur, wie war's, sondern und wie habt ihr das in eurer Kultur gemacht? Wie hat Gottesdienst funktioniert? Und je intensiver man da fragt, umso mehr Antworten bekommt man auch. Vielen Dank, ich werde dich am Schluss noch mal fragen. Ich mache ein paar Tipps noch mal weiter. Vielen Dank für diesen wertvollen Impuls. Bilder anschauen und einfach da Zeit und, wie Albert gesagt hat, Geduld haben mit den Kindern, wenn sie zurückkommen. Auch bewusst sein und ihnen auch bewusst machen, dass sich die Rollen verändert haben, selbst in der Familie. Wenn ein Geschwisterkind weg ist und zurückkommt, die Rollen haben sich verändert. In der Gemeinde haben sich die Rollen verändert. Und es ist gut auch für Eltern, für Großeltern zu wissen, da hat sich was verändert. Und damit müssen auch ihre Kinder, unsere Kinder wieder klarkommen, auch wieder in dieses System zu finden und zu überlegen, wie kann ich auch hier funktionieren. Sie haben gelernt im Ausland, dann nach den Anfangsstresszeiten zu funktionieren, aber jetzt auch wieder im deutschen Umfeld zu funktionieren. Ihr Kind ist selbstständiger geworden und möchte dementsprechend behandelt werden. Bei aller Fürsorge auch diese Verantwortung bekommen. Sie haben sich selber verpflegt, sie haben den Haushalt geführt, sie sind alleine mit fremden Verkehrsmitteln unterwegs gewesen, haben eine andere Sprache unter Umständen gesprochen und dass sie auch so von uns Eltern auch behandelt werden in dem alten Umfeld, das dann ein neues Umfeld für sie sind. Was ihnen auch gut tut, ist, wenn sie ermutigt werden, sich mit Ehemaligen zu treffen. Da passiert genau das, was Albert gesagt hat, austauschen auch mit Menschen, die sie verstehen. Das kann sein, dass sie nach 2 Tagen sagen, Papa, kann ich das Auto haben? Ich würde mich dann mal treffen mit jemand. Und man denkt, ja, vor 2 Tagen seid ihr angekommen, jetzt will schon wieder gehen. Haben Sie da Geduld und lassen Sie sie ziehen, sie kommen wieder. Und wenn Sie da einfach, Sie möchten sich austauschen, damit Sie auch klarkommen mit diesem neuen Umfeld. Und dann auch für uns, die wir in Deutschland geblieben sind, bei aller Kritik, dass die dann auch kommt, manchmal auch ein Stück Ablehnung der deutschen Kultur gegenüber. Wenn junge Leute in der Zweidrittelwelt tätig waren, haben sie auch ihre Mühe mit unserem Luxus, mit dem Wohlstand, den wir hier haben, da nicht gleich persönlich zu reagieren, wenn die deutsche Kultur und die deutschen Werte angegriffen werden, sondern die Kinder einfach mal stehen lassen und aussprechen lassen. Sie versuchen, sich zu sortieren und da brauchen sie Zeit und unsere Geduld dazu. Und da auch nachfragen, wie hast du das erlebt? Wie bist du mit Armut umgegangen? Was hat dir das für Sorge bereitet? Und wie geht es dir jetzt hier in Deutschland auch damit? Und die Kinder unterstützen, in die Gemeinde zu gehen. Auch da wieder Anschluss zu suchen, im Jugendkreis die Dinge zu ermöglichen, dass das einfach für die Kinder möglich ist. Und auch, wenn es geht, eine Brücke schlagen in die Gemeinde hinein, dass sie einen Bericht geben können, dass sie von diesem, was aus dem Herz sprudelt, mitteilen können. Und ich bin überzeugt, dass für unsere Gemeinden das ein großer Gewinn auch sein kann, wenn wir hören, wie Gemeinde in anderen Ländern, in anderen Kulturen gelebt wird. Da können wir eine Menge davon erleben. Und einfach die Kinder unterstützen, wenn es weitergeht ins Studium und wo auch immer, dafür sie da zu sein, in ihrer Selbstständigkeit sie respektieren, aber auf Standby da zu sein und sagen, wenn du mich brauchst, lass es mich wissen, wir sind da, wir unterstützen dich. Und vielleicht als praktischer Tipp auch mal sagen, magst du nicht was kochen, was Landestypisches? Und hinterher natürlich sagen, das ist aber lecker, wie auch immer es dann schmeckt. Aber da einfach auf verschiedene kreative Möglichkeiten zeigen, dass sie Interesse haben. Vielleicht eine kleine Afrika- oder Asien-Ecke oder was auch immer einrichten lassen. Und die Kinder auch nicht zu übertütteln. So nach dem Motto, jetzt warst du ein Jahr weg oder zwei, jetzt leg dich mal hin, ruh dich aus, ich versorge dich. Sie lieben das Versorgen, aber sie möchten auch gebraucht werden. Jeder will gebraucht werden und warum nicht sagen, jetzt mach du mal was Afrikanisches oder Asiatisches für uns. Wir wollen das auch mal genießen. Kein Druck aufbauen, Geduld haben, auch wenn es geht, mit Studium einschreiben, Fristen beachten, da werbend gewinnen und nicht mit Druck. Mit Druck funktioniert wenig. Und das ist für unser deutsches Umfeld manchmal sehr schwierig, aber da auch etwas lockerer zu werden und Dinge einfach auch zulassen. Würde ich dich nochmal fragen, ob du uns noch einen absoluten Insider-Tipp und sagst, ja, wenn man jetzt vieles vergisst wieder, was sollte man unbedingt beachten und wie kann man es den Rückkehrern einfach machen?
Also das Dritte, was ich sagen wollte, ist Interesse. Also das eine war Zeit, das andere war Interesse, habe ich gesagt, aber vor allem auch Offenheit, das wollte ich noch sagen. Kinder kommen mit vielen Impulsen zurück. Und sie kommen zurück, unsere sind aus dem Dschungel rausgekommen, aus Afrika, mit völlig anderen Gemeindestrukturen, die sind da getanzt und gehüpft, das macht man bei uns jetzt eher weniger. Aber wir haben dann doch auch gelernt, ihr Glaube hat eigene Füße bekommen. Und es ist gut, wenn wir da offen sind. Nicht unbedingt, dass wir alles umsetzen, aber dass wir nicht alles gleich im Sand irgendwie wieder vergraben, dass wir Offenheit zeigen und dass wir nicht nur den Eindruck geben, bei uns ist eben alles veraltet, langweilig und verkrustet. Wir haben dadurch viele Impulse bekommen, wir haben viel dazu gelernt und es ist mit allen ein ganz herzliches Miteinander geworden. Deswegen kann ich nur sagen, ich habe mit allen Vieren nur gute Erfahrungen gemacht und kann da jeden nur ermuntern, diesen Schritt zu machen, auch wenn die Projekte und Einsätze völlig verschieden sind, aber es lohnt und ich kann da jeden nur ermuntern dazu.
Vielen Dank. Loslassen hat also nicht nur was mit Opfer zu tun und Verlust und Verzicht, sondern es hat auch was mit Bereicherung zu tun. Und es macht unser Leben reich, wenn wir auch davon lernen. Wir sind Lernende und als auf dieser Seite das auch zu sehen. Wir stehen nachher alle noch für persönliche Gespräche zur Verfügung. Gibt es jetzt eine ganz konkrete Frage aus der Runde, wo etwas gefehlt hat, etwas unklar war, das wir jetzt noch hier von vorne drauf eingehen könnten? Gibt es da eine Rückfrage noch? Ansonsten sind wir anschließend alle da. Wir möchten noch hinweisen auf etwas Literatur. Wenn jemand sagt, ich würde mich gern noch mal etwas belesen, noch mal mehr Einblicke bekommen. Es gibt einiges an guter Literatur und wir stellen die einfach mal vor. Ich möchte ein ganz kleines Buch für Leser, die für wenig Leser vorstellen. Und zwar Tipps für die Rückkehr. Das sind ganz, ganz kleine praktische Tipps, die wir jetzt auch hier erwähnt haben. Wie kann man sich darauf vorbereiten, wenn die Missionare zurückkommen, wenn die Kurzweiler zurückkommen, mit ganz, ganz alltagstauglichen Tipps. Die Broschüre liegt vorne, die darf man einfach so mitnehmen.
Nachgeordnet nach der Bibel heißt ganz, ganz wichtiges Buch für Mission, vor allem für Gemeinde und für Eltern und auch für die selber rausgehen, Berufen zum Senden. Ich kann es nur empfehlen. Ich habe mit dem Kirchengemeinderat ein Jahr lang jeden Monat einen Abschnitt macht. Das war für die Gemeinde, für die Kirchenleitung vor Ort, ja, für den Kirchengemeinderat immens wichtig, aber am meisten habe ich daraus gefunden. Ja? Re-Entry, was ist das? Was ist das Problem des Wieder-Zurückkommens? Es ist so vielschichtig. Damit habe ich es gelernt. Ich empfehle es jedem.
Ja, und beim Re-Entry, da kann ich gleich anschließen. Wer es also ein bisschen ausführlicher lesen mag als im Berufen zum Senden, kann sich ein ganz eigenes Buch von Jochen Schupper noch dazu besorgen. Rückkehr, ganz einfach, Rückkehr aus dem Ausland. Der gibt ganz viele verschiedene Tipps. Er ist Berater und auch jemand, der Leute, die auch im Dienst sind, berät. Und von daher spricht er aus der Praxis, von daher ein sehr wertvolles Buch auch zu nehmen. Weitere Bücher dürfen Sie gern ein bisschen stöbern. Da drüben so Ansichtsexemplare, einfach mal zum Gucken, was für Form von Literatur gibt es da zu dem ganzen Thema. Damit sind wir am Ende unseres Seminars. Ganz herzlichen Dank für alles Mithören und Aufmerksamsein. Ich bitte gerade nochmal alle Referenten nach vorne, dass man die nochmal vor Auges habe, wenn ich, während ich die Ansage noch gebe, die zwei Punkte, die es hier gibt. Kommt schon mal bitte nach vorne, dass man eure Gesichter nochmal sieht. Ich bin angehalten gewesen, wenn es vermisste Gegenstände gibt, dass man ans Foyer geht. Dort gibt es den Infotresen, da findet man es wieder. Und die nächste Veranstaltung ist Mittagessen. Ich hoffe, ihr habt alle Hunger. Aber um 14 Uhr geht es dann weiter hier drin mit dem Daniel Graf, ganz außen. Er wird hier das nächste Referat halten. Und jetzt eben im Anschluss, wenn jetzt hier ich Schluss habe, dann kann man einfach auf die Leute nochmal zugehen und vertiefende Frage stellen. Ganz große Bitte, uns eine Rückmeldung dazulassen auf einem der Zettel, die hier im Raum liegen, wie ihr das Seminar empfunden habt, was für euch gefehlt hat, was wir anders machen können. Es war unser Pilotprojekt heute und wir sind gespannt auf die Rückmeldungen. Ich bete noch und dann ist jeder entlassen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir in das Thema Mission nicht alleine angehen müssen, sondern dass wir da verschiedene Leute sind. Und ich danke dir auch für die persönlichen Beiträge, die wir jetzt gehört haben. Und ich bete, Herr, dass es uns Impulse gegeben hat, die uns helfen, weiterzugehen, mutige Schritte zu gehen. Und wir beten, Herr, dass einfach auch dein Reich größer wird. Segne diese Konferenz und den Tag, den wir heute miteinander erleben. Amen. Ja, einen guten Mittag. Und herzlichen Dank nochmal an euch alle hier. Ja.